Den Abschnitt, den wir heute gemeinsam lesen und betrachten, ist dann Kapitel 4 im Philipperbrief. Die erste Verse werden wir lesen. Ich werde heute aus der Bibel lesen, mit der Elberfelder Übersetzung. Und wenn wir die da haben, Henry, dann blende das bitte ein. Es ist das letzte Kapitel jetzt in diesem Brief und es werden hier uns schon einige Aufforderungen begegnen oder wir werden die lesen und so ist es auch weiter. Es ist ein reicher Text, der vor uns ist. Wir werden heute die ersten 4 Verse betrachten. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Der erste Vers hat so ein Wort, mit dem es beginnt, dass uns schon die Frage sich stellt, daher, und dann will man natürlich wissen, woher, warum. Das ist ja ein Verweis auf etwas. Und hier erschließt der Vers das nicht selber, somit gibt es die Antwort nur in dem, dass wir den vorigen Text lesen, um zu wissen, deswegen, oder wir fragen uns ja auch, weswegen. Dieses Daher verweist uns oder erfordert das, dass wir noch einmal zurückschauen und uns diese Frage beantworten. Und auch das andere, das er hier weiter sagt, steht in dieser Weise fest. Dann fragen wir uns auch, in welcher Weise sollen wir feststehen? Und das sagt uns der Abschnitt auch nicht. Das heißt, auf dieser Weise müssen wir auch in dem vorigen Text suchen. Die Antwort, also diese zwei Fragen, dass wir uns die beantworten, warum, weswegen sollen wir feststehen und auf welcher Weise sollen wir feststehen. Und wir können uns auch fragen, wer soll feststehen. Aber das ist dann so mehr schon im Text drin, dass wir kennen das aus den Schriften des Neuen Testaments. Wenn die Brüder erwähnt werden, dann ist eigentlich die ganze Gemeinde gemeint. Die Aufforderung ist ja deutlich im Text zu vernehmen, steht fest in dem Herrn. Aber gerade weswegen? Wir haben diese Aufforderung schon am Anfang unseres Buches gehabt, in diesem Brief. Das war Kapitel 1, Vers 27, da heißt es, wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Das war eine Aufforderung, die hat das schon so mehr sozusagen, warum sie feststehen sollten in sich, aber hier verweist er auf das Vorhergesagte. Und wenn wir jetzt nicht das ganze Kapitel nehmen, sondern womit wurde abgeschlossen, Kapitel 3, dann glaube ich, dass wir uns dann auch sagen können, auf dem Grund dieser wundervollen Hoffnung, die wir Christen haben, auf diesem Grund sollen sie feststehen. Und oder wir feststehen und uns daran eine Festigkeit auch suchen, so wie er das hier abschließt und sagt, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wer so eine Hoffnung hat, der ist hier ermutigt, berufen, aufgefordert, diese seine Festigkeit in dem Herrn Jesus zu sich bewusst zu machen, dafür zu ringen, dafür sich zu kämpfen. Denn es gibt eine große Verheißung. Es lohnt sich, die Festigkeit zu beweisen, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. So, wenn du so ein Versprechen hast, und dann weißt du auch, dann weiß ich auch, warum es sich lohnt, fest im Glauben zu sein. Denn hier wird uns der Herr noch einmal, der Herr Jesus, so groß gemacht, dass wir wissen können, er vermag alles. Er kann alle Dinge sich unterwerfen. Dann wird es auch deutlich, dass sich das lohnt, in diesem Herrn sein Leben festzumachen. Und dass er hier sagt, auf diese Weise, wenn du jetzt nochmal wieder den Vers 1 einblendest, wenn wir uns fragen, auf welcher Weise, so glaube ich, haben wir hier ja die direkte Aufforderung von Paulus, dass er sagt, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und sieht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Auf die gleiche Weise, wie Paulus das tut in seinem Leben und wie die guten Vorbilder, die er sagt, die gibt es noch mehr, die wandeln auch so wie ich und auf die schaut und auf diese gleiche Weise steht fest und mit dem guten Vorbild. Und es ist auch bezeichnend, wie viel gute Worte, jetzt nicht schwarze Punkte, sondern gute Worte, der Paulus hier findet für die gläubige Menschen. Was sagt er zu denen? Wer sind gläubige Menschen? Bezeichnungen für gläubige Menschen, Geliebte, Ersehnte, meine Freude, mein Siegeskranz. So bezeichnet er die Christen, die gläubigen Menschen in der Stadt Philippi, die Gemeinde dort, und findet diese ermutigende Worte für die Gemeinde. Mein Siegeskranz, das ist wahrscheinlich etwas, was in die Zukunft hinweist, dass er sagt, wenn wir dann später alle im Himmel sind und dann seid ihr das, die ja das schmücken werden, dass mein Anteil an euch, ich habe euch das Evangelium gebracht und das nennt er so wie noch eine zukünftige Segnung. Vieles ist hier jetzt erlebbar. Ersehnte Brüder, eine Sehnsucht zu haben, zueinander, an gläubigen Menschen, gar nicht aus Sympathie, gar nicht, weil wir uns so lange kennen, sondern an gläubigen Menschen Freude zu haben, das ist eine Gabe Gottes, die soll uns nicht fremd sein. Deswegen, Geschwister, so sich nur, steht mich jetzt richtig, an eine Gemeinde zu klammern, und zu sagen, nein, anderes, wo kenne ich keinen, nur da. Das ist verständlich, menschlich, aber geistlich ist das nicht sehr reif. Wir müssen das andere auch erleben, kennen und sagen, mit Gottes Kindern kann ich mir vorstellen, überall ein gutes Erlebnis zu haben. Gute, geliebte Menschen zu finden, zu erleben. Eine Sehnsucht zu denen zu haben. Lass uns das nicht zu zu eng vermengen mit dem Vertrauten, was wir kennen, und auch mal mehr von dem Wunder Gottes in der Beziehung, in dem Erleben von Glauben zulassen. Ich glaube, wir fühlen ja das, wir spüren das, dass es das gibt. Wie oft haben wir Menschen zum ersten Mal gesehen und in dem kurzen Bekenntnis, ich bin Bruder, ich bin Schwester, ist so viel geschieht sofort mit dem einen Bekenntnis an Sehnsucht, an Zuneigung, Vertrauen, Liebe. Es ist, wir sollen dieses Wunder Gottes nicht verhallen lassen. Ja, durch das andere, was auch gut und angenehm ist, dass man miteinander eine Vertrautheit auch entwickelt. Aber hier, diese Worte sagen das so, glaube ich schon, dass es ein ganz großes Gottesgut ist, wenn wir einander so wahrnehmen. Die gläubigen Menschen sollen sich so wahrnehmen in dem Herrn. Die Aufforderung, festzustehen, hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass er nicht einfach sagt, feststehen, Geschwister, sondern auf welche Weise soll man feststehen. Der folgende Text hat vielleicht, ich weiß es nicht, etwas damit zu tun. Ich werde das gleich sagen, warum ich denke, dass es etwas damit zu tun hat. Die Ephodia ermahne ich und die Syntuxe ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Es ist wahrscheinlich die einzige Stelle in den ganzen Briefen des Paulus, bei denen er Menschen so namentlich ermahnt und auch sagt, um was es da geht, dass sie nicht eines Sinnes sind, dass sie sich uneinig sind und dass er sie auffordert, im Herrn zu dieser einen Gesinnung zu kommen. Wenn wir uns fragen, wer sind diese Frauen? Und wahrscheinlich haben sie das auch vorher schon mal thematisiert und wussten wahrscheinlich, dass Paulus um dieses Problem, auch dieses Problem kannte, unter denen. Es ist die Antwort, glaube ich, müssen wir hier aus Vers 3 nehmen. Die ist wichtig, dass wir die hier mit hineinbeziehen, weil dieses Feststehen im Glauben betrifft vielleicht diese Frauen ganz besonders. Er sagt hier weiter, nach diesem direkten Aufforderung, ohne jetzt weiter darauf einzugehen oder zu erklären, in welchem Bereich sie sich da nicht einig sind, ist das eine Aufforderung, in dem Herrn zu einer Gesinnung zu kommen. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wahrscheinlich bezieht sich das, was er hier sagt, mein rechter Gefährte. Wir haben das hier so übersetzt bekommen. Und man sagt aber, dass was von der griechischen Sprache nicht ganz klar ist, ob das nicht ein Name ist, der ja, sagt man, Gefährte und der Name, das sind die gleichen Worte. Und deswegen weiß man das jetzt nicht. Vielleicht ist es auch beides gemeint. So in dem Sinne, du trägst ja den Namen dass du Gefährte bist, dass du mitgehst, dass du ein Begleiter bist. Und er ruft hier diesen Namenlosen, wenn wir das jetzt so nehmen, wie das hier ist, dass es nicht ein Eigenname ist, sondern eine Bezeichnung, ein beschreibendes Wort, dass wir als Gefährte, wenn wir jetzt sagen, es ist Epaphroditus, der ja mit diesem Brief zu der Gemeinde kommt, dann ist es ein bisschen unwahrscheinlich, weil er selber der Überbringer ist. Aber der würde in dieses Bild gut reinpassen. Er ist Gefährte des Paulus und er bittet diesen Gefährten, stehe ihnen bei. Das heißt, diesen beiden Frauen, die nicht der gleichen Gesinnung sind, die in Uneinigkeit leben, stehe ihnen bei in diesem, wir würden sagen, Weg der Versöhnung. Dass das geschieht, dass sie Hilfe bekommen. Deswegen ist, wie Thomas Schirmacher in einem Buch schreibt, es gibt in der Bibel eine Aufforderung zur Einmischung bei dem Weg oder auf dem Weg der Versöhnung. Das ist so wie hier, wird dieser Bruder direkt aufgefordert, da teilzunehmen an diesem Konflikt. Etliche Mal kommen ja Konflikte so in eine Sackgasse, dass die nicht weiterkommen. Und da kann eine Hilfe sein, wenn jemand dazukommt. Es kann sein. Es ist wahrscheinlich nicht immer möglich. Es ist jetzt auch nicht ein generelles, es muss immer so sein. Aber hier sagt Paulus, tu das, steh ihnen bei. Und jetzt beschreibt er die Frauen hier weiter. Wer sind diese Frauen, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben? Das heißt, das sind geistliche Menschen. Das sind Menschen der ersten Stunde. Das sind Menschen, die sind von Anfang an, diese Frauen sind von Anfang an dabei gewesen. Vielleicht sich kurz darauf bekehrt, als die Lydia sich bekehrt hat. Wir wissen das nicht. Aber dann, gerade dann, glaube ich, ist das vielleicht auch mal wichtig, in diesen Zusatz reinzuhören, dass ein Feststehen nicht immer richtig ist. Sondern es gibt ein Feststehen, wie wir gelesen haben, auf diese Weise feststehen. Aber nicht auf, ich stehe hier und ich bleibe hier stehen und das wird sich nicht ändern, hier werde ich stehen bleiben. Das ist auch feststehen. Aber er ruft sie hier zu, auf eine Weise, auf eine bestimmte Weise festzustehen. Und so sagt er, so wie ihr uns zum Vorbild habt und so wie er kurz davor gesagt hat, wie war die Gesinnung Christi? Wie wird Einheit in der Gemeinde gelebt? Wie wird eine Gemeinde innerlich zu einer Einheit? Wenn wir die Gesinnung Christi in uns haben. Und wie war die Gesinnung Christi? Er erniedrigte sich selbst. Er gab das Recht auf seine Göttlichkeit und nahm die Knechtsgestalt an. Das ist auch feststehen. Auf eine Weise im Herrn. Deswegen kann das schon bei uns Menschen, glaube ich, zu einem großen inneren Konflikt kommen, wenn wir vom Feststehen hören und noch bestätigt werden, ich soll in meiner Meinung festbleiben. In unserer Meinung sollen wir nicht festbleiben, aber in dem Herrn sollen wir zu einer Gesinnung kommen. Und das ist auch ein Weg, der möglich ist, den wir niemals aufgeben wollen. Sagen, das wird nie zu regeln sein, glaube ich, so sollen wir nicht denken als gläubige Menschen. Sie werden hier beide ermahnt, in dem Herrn die gleiche Gesinnung zu haben. Und deswegen ist der Zusatz so wichtig. Dieses Wort in dem Herrn ist hier das entscheidende Wort eigentlich, auch bei uns, bei jedem unseren Standpunkt, den wir vertreten, bei unserem Gedankengut, bei unserer Überzeugung. Es ist hier der Zusatz, in dem Herrn fest zu sein, der entscheidende Hinweis. Wie ist dieses Ringen um die gleiche Gesinnung in dem Herrn, auch in unserer Glaubenserfahrung? Weil das ist hier, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, der das, den ganzen Text zusammenbringt. Und während er ihnen sagt, sie sollen als Gemeinde, der Zuruf kommt, steht fest in dem Herrn, dann sagt er auch gleichzeitig, auf welche Weise sie feststehen sollen. Und die eine, die gleiche Gesinnung zu haben im Herrn, das sehen wir doch sehr deutlich und gut in der Gesinnung des Christus. Diese Gesinnung, die wird uns zu einer Einheit bringen. Die wird uns zu der Festigkeit bringen, die hier gemeint ist. Schwester, so einfach gibt sich das nicht. Das ist oft ein geistlicher Kampf dahinter. Und wir haben von der ersten Gemeinde ein sehr klares, deutliches Beispiel darüber. Apostelgeschichte 15. Es ist ein geistlicher Kampf, um gerade zu sagen, wir wollen eine Einheit im Herrn haben. Es gab unterschiedliche Standpunkte, es gab unterschiedliche Meinungen. Und da soll man auch nicht sofort aufgeben und sagen, ja, dann ist eben keine Einheit möglich. Sondern sie haben lange gerungen darum und konnten zum Schluss sagen, und es war ein heftiges Wortgefecht, aber sie kommen zu der Einheit, dass sie sagen können, das gefällt uns und dem Heiligen Geist. Das ist eine geistliche Einheit, zu die man dann durchringt. Ja, das sind Gläubige der ersten Stunde gewesen, wahrscheinlich diese Frauen, so bekommen, wie sie hier im Vers 3 beschrieben. Sie werden ermahnt, dieselbe Gesinnung zu haben in dem Herrn. Und der Gefährte wird hier gebeten, ihnen beizustehen. Er beschreibt sie hier als die, die mit mir im Evangelium zusammen Mitkämpfer waren. Und erwähnt noch dem Clemens und mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Auch noch, wir würden sagen, was soll dieser Zusatz hier, warum wird das hier nochmal erwähnt, dass der Name dieser Menschen im Buch des Lebens ist. Für mich ist das eine ganz große Ermutigung, dass wir hier nicht sagen, wer weiß, ob die richtig bekehrt sind, wer weiß, was da noch alles bei denen im Leben ist, sondern das schließt Paulus hier ganz aus. Er sagt, das ist eine ganz klare Sache. Die Namen sind im Buch des Lebens geschrieben. Aber deswegen müssen wir doch noch um Einheit ringen. Um Liebe zueinander. Um eine Gesinnung, die dem Herrn entspricht, miteinander zu erringen. Deswegen darf uns das in der Hinsicht, Geschwister, ermutigen, denke ich, dass wir hier ganz deutlich sagen können, die Wiedergeburt ersetzt noch nicht die Heiligung. Ja, wenn wir wiedergeboren sind, dann bedeutet das noch nicht, dass es nicht geistlichen Kampf gibt, dass es nicht Dinge gibt, die wir in Ordnung bringen müssen. Es gibt immer noch Dinge, über die wir Versöhnung brauchen, Buße tun müssen. Die Wiedergeburt ersetzt nicht die Heiligung. Das sehen wir hier auch. Aber gleichzeitig ist das auch, denke ich, für uns belastend, betrübend, wie jemand sagte, was bringt das, der ganze Glaube, wenn da nichts mehr bei herauskommt? Dass wir wieder so sind wie alle anderen. Das ist zu viel gesagt. Aber ich glaube, uns trifft das alle, Geschwister. Wir sind alle damit betrübt und auch deprimiert, wenn der Glaube nicht wirklich Veränderung bringt. Wenn der Glaube nicht wirklich sichtbare auch Veränderung vom Charakter bringt, dass Zorn, Wut, Geschrei, so wie die Bibel sagt, das geziemt sich gläubigen Menschen nicht. Aber wir sollen uns aber nicht wundern, wenn das in unser Leben hinein will, wenn sich das in unserem Leben bemerkbar macht, so wie hier auch war, Unversöhnlichkeit da. Und es ist aber nicht ein Zustand, der so bleiben muss. Die Hoffnung nicht aufgeben in dem Ringen um eine Einheit in dem Herrn. Und dann kommt die weitere Aufforderung: Freuet euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freuet euch. Das heißt, dieses wiederum will ich sagen, ist auch so, sagt man im Grundtext gesagt, als ob es eine unendliche Schleife ist. Ich werde das euch immer wieder sagen. Das will ich euch immer wieder sagen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ja, und so war das auch mit der Dankbarkeit. Ja, eine Aufforderung Gottes zu Dankbarkeit. Hier haben wir nochmal die Aufforderung zu Freude. Wir hatten ja das schon mal in Kapitel 3. So begann ja das da auch, dass wir so aufgefordert werden. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. So war Kapitel 3 begann das. Euch immer wieder das Gleiche zu schreiben, das verdrisst mich nicht. Und da stehen wir sicher bei einer ganz großen Herausforderung. So, wir haben das Beispiel, Johann sagt, sein Bruder weint viel, ist tief traurig. Wird das ihm helfen, wenn ich ihm jetzt komme mit dem Gebot und sage, es steht geschrieben, du musst dich freuen? Vielleicht in dem Moment nicht. Aber wir wollen uns dieser Herausforderung mal stellen, Geschwister. So wie wir hier jetzt heute sitzen. Kann auch sein, dass jemand ganz tiefe Traurigkeit hat und echtes Leid jetzt hat. Was ist diese Herausforderung? Warum tut Gott das so und warum wagt er das? Uns Menschen die Ebenen anzusprechen, die wir zu der Gefühlswelt zählen. Lieben wird geboten. Kann man das? In der Erfahrung der Menschen sagt man, das geht nicht. Oder ist sie da, oder ist sie nicht da. Liebe kann man nicht befehlen. Gott tut's aber. Freude. Wie willst du Freude befehlen? Das sagen wir auch, das geht nicht. Es gibt Umstände, die machen uns fröhlich. Und dann gibt es Umstände, die sind dann eben traurig. Hier ist das unmissverständlich, dass hier etwas gefordert wird, dass er sagt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wenn ich dann ein paar Verse davor gehe und sage, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun sage ich auch mit Weinen. Hat Paulus sich hierbei auch gefreut, als er mit diesem Weinen sprach? Was meint er damit? Was ist das? Ist das ein Zustand der ständigen Fröhlichkeit? Oder was ist hier mit der Aufforderung zur Freude an Gott gemeint? Der Zusatz, glaube ich, ist hier auch ganz wichtig wieder, Geschwister. Hier ist nicht einfach eine Aufforderung zu Freude, sondern in dem Herrn. Und das ist eine ganz große, hat hier eine ganz große Bedeutung. Wenn wir hier einfach eine Aufforderung haben, ihr müsst immer fröhlich sein, dann wäre das eine ganz andere Ebene. Die kenne ich nicht. Da würde ich auch sagen, da habe ich keine geistige Erfahrung mit. Aber wenn er sagt, freue dich in dem Herrn alle Zeit, dann will ich sagen, lasst uns das wagen, das anzunehmen, Geschwister. Wagen dieses nicht sofort, das geht nicht, sondern da ist was dran. Da ist etwas von der geistlichen Welt, die nicht normal ist. Das werden wir auch auf der Gefühlsebene so nicht erleben. Wenn wir uns das immer warten, bis das sich einstellt, von dem habe ich eine gute Nachricht, dann freue ich mich. Das ist alles verständlich und das kann auch so in unserem Leben bleiben. Aber was hier angesprochen ist, ist genauso wirklich wie, ja, habe ich das ewige Leben oder nicht? Das ist ja eine geistliche Wirklichkeit, die ist ja nicht abhängig von meinen Erfolgen in dieser Welt, auch nicht von dem, ob ich jetzt gerade was Gutes erlebe oder was Schlechtes erlebe. Das ist doch eine bleibende Wahrheit, eine bleibende Größe, eine bleibende geistliche Wahrheit. Und somit, glaube ich, spricht ja hier auch ein Bereich an, der ist nicht abhängig immer von dem, was ich gerade erlebe. Kann ich mich über etwas freuen, dann ist das im Herrn. Und wenn es übersteigt jegliche Erfahrungsbereich. Es heißt eine geistliche Größe, eine geistliche Wirklichkeit. Und die hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Denn Freude ist nicht gleich Freude. Ein Leben, ich weiß, es ist nicht einfach und es gibt auch, und deswegen ist das auch immer noch, glaube ich, gehört das immer noch zum Erfahrungsbereich. Das dürfen wir doch niemals zu der absoluten Wahrheit erklären. Denn es ist immer noch eine Erfahrung. Aber solange Hiob die Umstände seines Lebens zwischen sich und Gott stellte, konnte er das auch nicht sagen. Der Mann war verzweifelt. Der hat den Tag verflucht, an dem er geboren war. Das heißt, die Leiden sind ja wirklich. Und wenn das die Umstände sind, die das bestimmen, dann geht das nicht. Aber wenn wir das voneinander trennen und sagen, das geht nicht darum. Deswegen, mir geht es sehr oft so, wenn ich gefragt werde, wie geht das dir? Ich will das nicht immer erklären und sagen, in dem Herrn geht das mir gut. Und das ist so gemeint. Aber etliche Mal hat man Angst, das einfach zu einer Redewendung zu erniedrigen, die man dann einfach auch so annimmt. Aber es ist wirklich so gemeint. Es geht mir nicht immer gut im Sinne von meinen Erfahrungen, von meinem Zustand, von dem, was gerade die Umstände sind. Aber dass es in dem Herrn etwas gibt, was anders ist, was dem gar nicht so unterworfen ist, was gerade so, ja, ob der Blutdruck hoch ist oder nicht, das ist, ich glaube, darüber spricht er hier. Und dass er hier eine Freude anspricht, die wir nicht so unbedingt auf etwas beziehen und sagen, so, das ist eine Freude im Herrn und das nicht. Und das ist eine Freude im Herrn, sondern das ist etwas, was mit diesem, dem den Namen im Buch des Lebens. Das ist konstant, das ist unabhängig von dem Erfahren und Erleben. Vielleicht können wir das mehr auf diese Ebene beziehen. Freude im Herrn ist etwas, was wir gar nicht zur Wahl haben, Geschwister. Das ist uns geboten. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir dieses Gebot am häufigsten im Leben übertreten. Dass wir das gar nicht so ernst nehmen. Dass wir das gar nicht so wahrnehmen, dass das jetzt nicht eine Kleinigkeit ist, sondern dass Gott das gebietet und sagt, du sollst alle Zeit im Herrn froh sein. Dass wir das nicht einfach abtun mit dem, dass wir sagen, unsere Lebenserfahrung wird doch mehr bestimmen, worüber ich mich freue und worüber ich mich nicht freue. Wir hatten dieses Thema mal bei den jungen Erwachsenen. Da habe ich das so formuliert, dass Freude ein Geschenk ist. Wir haben genug Bibelstellen, die das sagen. Psalm 4, du hast Freude in mein Herz gegeben. Das gibt es vieles. Das ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen kommt das auch aus einer anderen Welt. Und deswegen ist das nicht immer so, das kann sich nicht immer auf das Erlebte hier beziehen, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Es ist aber gleichzeitig, wie wir das hier lesen, ein Gebot, dem wir uns stellen sollen, sagen, diese Herausforderung will ich annehmen. Und es ist eine Tugend. Tugend ist immer das, wo ich was dazu tun kann. Wenn ich, so wie Johann sagt, drei Dinge aufschreibe jeden Tag und sage, das will ich jetzt tun, ich will das so durchziehen, dann wird das eine Frucht bringen. Und das zählt alles zu Tugenden. Alles, was wir tuend vermehren, ist eine Tugend. Und die Freude, sagt Jesus auch, das wird so sein. In dem 15. Kapitel Johannes-Evangelium von der Rebe, dem Bleiben, dem Gehorsamsein, die Liebe Gottes so erfahrend in dem Gehorsam, sagt er, dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig wäre. Das vermehrt sich. Die wird zunehmen, wenn wir in diesen Dingen geistliche Übungen machen werden. Und Freude ist auch ein Zeichen vom Glauben als Frucht des Geistes. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Lass uns das nicht übersehen, dass es auch ein Zeichen ist von dem innen wohnenden Geist in uns. Es hat viele Bereiche, aber wir wollen auch dieses Gebot sagen, Herr, danke, dass wir das spüren, ahnen, erfahren, dass es das gibt. Und wir wollen daran noch wachsen. Denn wenn das alles selbstverständlich wäre, würde es kein Gebot geben. Aber immer wenn es Gebote gibt, dann ist eine Möglichkeit, etwas dafür zu tun. Und das ist gut. Amen. Ich werde noch beten. In Jesus Christus hast du uns Versöhnung gebracht. Und somit gibst du uns diese gute Hoffnung, dass es zu Versöhnung kommt, dass Versöhnung möglich ist. Und so wie wir hier im Text gelesen haben, gibt es eine Einheit in dir, die über das unsere Anstrengungen, unser Wissen, Können und Bemühungen liegen. Und wir wollen immer wieder in dieser Hoffnung festhalten. Auch an dir uns zu freuen, als das Größte, was wir für dich tun können. Glückselig sein in dir. Danke, unser Vater, dass du diesen Wunsch, aber auch die Erfahrung in unser Herz gibst. Amen. Jedem von uns wünsche ich noch einen behüteten Heimweg.